Hallo Thomas.
Hallo mein lieber Hennes.
Nee, scheiße, schon falsch angefangen. Hallo,
ja,
hallo Berlin.
Ja, hallo, erstmal. Fang doch mal an.
Nee, warte, jetzt ich. Hallo Berlin.
Hallo Bochum.
Hallo Thomas.
Hallo Hennes.
So muss das sein.
So, richtig deutsch.
Anders.
Richtig
alles andere wäre unprofessionell. Stell dir mal vor, man würde den Quatsch, den wir vorher gemacht haben, jetzt noch hören können.
Das wäre ja total verrückt.
Peinlich wäre das. Wir machen ja unseren lustigen Ost-West-Dialog hier und wir gehen ja auch so ein bisschen aufs Zeitgeschehen ein.
Na klar.
Die Ära des orangen Blödmanns ist vorbei, hoffentlich, wollen wir mal sagen.
Ich würde nicht sagen. Ich glaube, dass er aus dem Hintergrund wird er noch agieren.
Er wird in irgendeiner Form wiederkommen, hat er gesagt.
Das glaube ich allerdings auch.
Gibt es schon Spekulationen, als was er wiederkommen wird, so als Marshmallow-Mann oder so.
Ja, gab es da nicht den zweiten Teil von, wo war das? Ich habe meine Kinder geschrumpft oder wie war das?
Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, ja.
Genau. Und da kam doch dann der Marshmallow-Man. Das war in Wirklichkeit...
Nein. Also Thomas, jetzt schmeißt du aber... Da merkt man den Ossi. Der Marshmallow-Mann, das war natürlich Ghostbusters.
Ach, das war...
Das war eine ganz andere Franchise. Gemeinsam ist, in beiden Filmen spielt Rick Moranis mit.
Absolut.
Insofern liest du nicht verkehrt, aber wir saßen damals im Kino in Ghostbusters 84, ja. Also wir, mit wir meine ich, ich habe mich schon damals in der dritten Person.
Mama, Papa,
wir gehen jetzt ins Kino, bereitet meine Rückkunft vor.
Sattelt das Pferd, mache er hurtig. Er möchte nicht zu spät kommen.
Und es war so, dass Ghostbusters mich damals so ein bisschen, ich fand den jetzt nicht so prickelnd und ich finde den natürlich heute, ne, weißt du, und ist klar, sicher, Kultfilm und so weiter, auch lustig, aber damals im Kino hat er mich so ein bisschen, da war ich 16, ein bisschen unterfordert und alle saßen im Kino und wir wussten nicht, wer dieser Marshmallow-Man ist, ne. Wir hatten da keine Ahnung von, das ist ja sowas wie das Michelin-Männchen für die Amerikaner.
Ja. Oder wie die Profis sagen, das Michelin-Männchen.
Michelin. Und dieser Marshmallow-Man, der durch die Straße von New York trappte und dann explodiert ist. Ich fand den lustig, aber ich habe gesagt, what the fuck, was ist das?
Ja, das stimmt.
Aber egal. Also jetzt gab es ja die Inauguration, die Einschwörung
Inauguration. Inauguration
von Herrn Biden.
Ja.
Ich immer noch Herrn Biden nenne.
Biedenkopf.
Herr Biedenkopf, genau. Kurt Biedenkopf ist jetzt
von einem oder von beiden? Von beiden. Na, wie denn du? Einer oder zwei? Ihr müsst euch entscheiden. Nee, von beiden. Ja, ihr kriegt den Hals aber auch nie voll, oder?
Das ist ja der Safford Bibelbrox, der amerikanischen der Biedenkopf. hier fliegen wieder die Assoziationssynapsen durch die Gegend direkt am Anfang. Wir wollten über was ganz anderes reden, aber wir müssen darüber reden, weil das jetzt gerade war. Bist du denn jetzt guter Dinge soweit? Erstmal.
Naja, ich bin natürlich guter Dinge, weil ich glaube, dass er dass er versuchen wird, diesen Saustall, den jetzt sein Vorgänger angerichtet hat, den muss er erstmal wieder aufräumen.
Den man nicht erwähnen mehr sollte. Der Name ist nicht genannt.
Dessen Name nicht genannt
werden
darf.
Der Name, der selber nicht mehr genannt werden möchte.
Genau. Und er übernimmt ja so, das ist ja immer das Problem, weißt du, wenn man dann immer sagt, jetzt haben wir da einen neuen, ob das ein neuer Bundeskanzler ist oder ein neuer President of the United States, du übernimmst ja den Laden von deinem Vorgänger.
Ja.
Und
das ist ja alles verwohnt, das ganze Weiße Haus. Das ist ja, da muss er, mussten da erstmal durchkerchern, ne?
Er musste richtig durchkerchern, aber richtig hart. Auch in die Dreckecken musst du rein. Und da hat der Biden.
Stell dir vor, du bist Präsident jetzt und musst auf das gleiche Klo gehen wie der Arsch. Ah, nee. Weißt du, du gehst mit dem Kumpel, gehst du einen trinken, was vorher schön beim Inder. Und der Kumpel sagt: Oh, ich gehe mal eben. Ich komme gleich wieder und der kommt eine halbe Stunde nicht wieder und dann musst du und dann weißt du genau, der saß da eben drauf. Das ist so dieses Gefühl, muss der
Es gibt ja auch diesen haben. Schönen Ausdruck von Olli Schulz, der sagt, warme Brille schockt nicht.
Aber das ist auch im Alter, ich bin ja
warme Brille schockt nicht. Weißt du, wenn wir beides, es gab ja mal Zeiten, da waren wir auf Tournee. So, und dann fährst du auf die Raststätte und dann musst du dringend aufs Klo. Oh. Und dann hast du das große Geschäft und dann warme Brille, das ist schon ekelhaft.
Eine warme Brille? Naja, ich bin
weißt
ja
eher... Weißt du, wenn du weißt, da hat vor einer Minute noch einer... Oh, das ist
eklig. Das stimmt. Das aber ist es ist so, es ist, ich finde, wir sollten... Also warme Brille, ich finde ja warme Brille eigentlich eine schöne Vorstellung. Man geht auf Toilette und... Also wenn das jetzt zum Beispiel bei uns zu Hause ist, wenn die Frau, die bei mir wohnt, wenn die vorher mit ihrem wunderschönen...
Ja, dann ist okay.
Wenn die mit ihrem wunderschönen Gesäß die Brille angewärmt hat...
Ja.
Und dann weiß man, ah... Das war mein, der, ah, schön. Ach, das ist Liebe. Das ist schön. Sie ist schon mal, sie hat es auf sich genommen und die kalte Brille, die am Morgen, Nacht kalt war, schön angewärmt mit ihrem Popöchen. Und dann kann man sich da draufsetzen. Aber ich bin mittlerweile auch so empfindlich, ich kann mich nicht mehr auf so kalte Brillen draufsetzen. Deswegen mag ich ja diese Sanifair-Brille.
Jetzt aber, komm, jetzt wird
ja,
man
du,
nicht.
Ich war ja auch nicht bei der NVA. Ich bin da ja auch nicht abgehärtet. Ich bin ja ausgemustert worden. Aber wollten wir nicht über Biden reden? Ich glaube, dass der Ton jetzt erstmal ein anderer werden wird.
Und ja, ich hoffe es sehr. Ja. Und dass es wieder diplomatisch wird und dass es auch wieder eine Sachlichkeit und auch eine Freundlichkeit gibt. Man muss allerdings wirklich über den Mann, dessen Name nicht genannt werden darf, wirklich auch zu seiner Ehrenrettung sagen, er hat es bis zum Schluss durchgezogen. Ja. Also es wäre unglaubwürdig gewesen, wenn er dann zu dieser Inauguration auch anwesend gewesen wäre.
Ja,
also,
ja,
dass er das nicht gemacht hat, da muss ich sagen, ja, straight hast du durchgezogen. Alles andere wäre ja auch gelogen gewesen.
Das ist richtig, aber man sieht das schon an den Reaktionen, wie rechts doch dann auch viele Medien sind in Amerika die ihm dann Sachen vorwerfen. Er hat ja gesagt, er ist gegen Rassismus und dann haben sich einige Leute gesagt, ja, ich bin da, fühle mich dadurch angegriffen. Ja, dann bist du vielleicht Rassist. Ne? Also so, nur mal so, eben nur als kleiner...
Das hat mir ja noch nie jemand gesagt, dass ich ein Rassist bin.
Du bist doch ein Scheißfaschist. Ich bin kein Scheißfaschist, ich bin Güterfaschist. Um mal wieder den oft strapazierten Sketch von Olaf Schubert zu
zitieren. Wirklich, Faschisten haben niemals Zeit.
Haben niemals Zeit. Nein, ich komm runter. Und und eins muss ich aber auch noch sagen, Trump hat ja auch noch einige Leute begnadigt. Unter anderem auch Steve Bannon, dessen Podcast man immer noch hören kann, unter anderem auf einem Medium, auf dem wir auch zugange sind. Ich will das jetzt alles nicht sagen, ich will jetzt auch keine Werbung machen für den Arsch. Steve Bannon, ein Nazi, anders, man kann da nicht drum rumreden, das ist ein Nazi, der zu Gewalt aufruft und der gehört, genau wie alle anderen, auch gesperrt. Was mich halt so gestört hat, dass Twitter, Facebook und so weiter erst ganz zum Schluss gesagt haben, wir müssen hier diesen Bekloppten sperren. Und wo es dann auch nicht mehr so gefährlich war. Also es muss schon ein Zeitalter jetzt eintreten, wo man Leute blockiert, wo man auch Leute nicht weiter twittert und wo man auch vielleicht da gar nicht mehr drüber reden muss, weil das ist ja das, was sie wollen.
Ja. Ne?
Und das ist aber, ja gut, also insofern ist jetzt dieser Januar schon mal so ein Silberstreif. Erstmal für den Rest des Jahres. Ich habe heute, mein lieber Thomas, zwei Gutscheine bekommen von der Bundesregierung. Du auch?
Nein, für Impfung oder wie?
Nee, für Masken.
Für Masken.
Ich darf mir Masken abholen mit einer geringen Zuzahlung. Das ist so ein bisschen wie wenn man Werbung kriegt von so einem unaufgeforderten Scheiß. Gehen Sie jetzt in Ihre Apotheke und holen Sie sich Masken mit einer geringen Zuzahlung. Keine weiteren Verpflichtungen. Kein Abo.
Also ich habe noch nichts bekommen und ich habe aber diese FFP2-Masken und meine liebe Frau
hat wahrscheinlich bin ich einfach gehortet. Nur prominenter als du.
Ja, na sicher, auf mich, guck mal, ich bin 57, geht mal auf die 60 zu. Also bei mir, weißt du, wenn ich am Friedhof vorbeigehe, da binden sich die Maden schon ein Lätzchen um, sagt man so schön.
Bilder, die nie weggehen werden.
Nein, aber wir hatten ja innenpolitisch auch noch. Wir hatten innenpolitisch ja auch noch eine wichtige Entscheidung, ne?
Ja.
Also CDU-Vorsitz. Und ich nenne ihn ja immer, also Friedrich Merz, ich nenne ihn ja Mr. Burns. Ne?
Absolut,
also,
definitiv.
Ne? Und Röttgers kommt mir ein bisschen manchmal vor wie Smithers, aber das ist vielleicht gemein. Jedenfalls, ich glaube dann trotzdem, ich war so hin und her, ich bin nicht wirklich Laschet-Fan, aber ich könnte mir vor, also ich, wenn, dann wird er dann der neue Bundeskanzler und wahrscheinlich ist er von den dreien tatsächlich der Beste, weil er auch so, ich habe den Eindruck, also alles, was ich von ihm bisher gesehen und mitbekommen habe, er ist nicht so ein emotionaler Typ. Er präsentiert sich zwar emotional, aber ich glaube, letztendlich ist er das gar nicht. Und ich meine das ganz positiv.
Jetzt muss ich aber nur noch mal das Parteisystem erklären, mein dann lieber Ossi, ja. Weil nicht, wenn du CDU-Vorsitzender bist, bist du nicht automatisch Bundeskanzlerkandidat.
Ja, aber er wird es.
Nein, ich glaube, dass es Söder wird. Ich glaube, dass es Söder wird, weil Söder die Sachen macht. Also
er will. Söder will unbedingt. Söder
ist ja, aber Söder stellt sich nicht hin und sagt, er will, ich will, ich will, ich will. Und jetzt bin ich nicht CDU-Vorsitzender, jetzt will ich aber Wirtschaftsminister werden. Weißt du, Grisou wollte auch Feuerwehrmann werden und war selber ein Drache, der Feuer gelegt hat. Also so viel zum Thema Friedrich Merz. Aber wenn der Vergleich mit Mr. Smithers und ja. Mr. Burns, ja. wir sind jetzt bei den Simpsons, wir sind wieder Popkultur galore hier.
Aber man muss auch wirklich sagen, die Simpsons haben ja wirklich serische Qualitäten. Was die Simpsons alles sehen, die haben alles vorausgesehen. Also Matt Groening ist großartig.
Also wenn ich hatte mir eigentlich vorgenommen, als es dann losging mit dem Lockdown und so weiter und ich dann auch Disney Plus hatte, dass ich mich hinsetze und wirklich jeden Tag eine Simpsons-Folge gucke. Das kann man gar nicht, weil das ist so viel mittlerweile und man muss so viel aufholen. Ja, ja. Aber wenn Friedrich Merz Mr. Burns ist und Röttgen Smithers, was sehr gut passt, also eine Realverfilmung wäre da durchaus angebracht. wer ist dann Armin Laschet? Ja. Armin Laschet ist Chief Wiggum, ja, der Polizeichef mit seinem doofen Sohn Ralf.
Ja, großartig.
Der Laschet hat da auch, der hat jetzt keinen doofen Sohn, aber der Sohn ist ja ein Model, ne? Der ist ja dieser Joe Laschet, der ist der macht so Modelings und so weiter. Also ich finde den auch nicht kacke. Yeah. Ich muss aber auch sagen, und da muss ich den Kollegen Beisenherz mal wieder beipflichten, das ist Herr Laumann, also unser Gesundheitsminister in NRW, dieser Typ aus dem Münsterland, der sagt, ich habe keinen Bock, dem Tönnies Geld zu überweisen. Micky Beisenherz hat eine Kolumne geschrieben über den Laumann, die ich wirklich, wo ich gelacht habe vor Weinen. Und ich dachte so, ja, ich bin ja ein alter Sozi. Das ist ja jetzt kein Geheimnis. Ne? Ja. Das wissen wir, haben wir ja schon drüber gesprochen.
Es gibt auch wirklich Schlimmeres, muss man dazu sagen.
Es gibt Schlimmeres, definitiv. Und ich bin jetzt auch nicht einer, der sagt, CDU ist böse und SPD ist gut, so wie meine Mutter mich da quasi erziehen wollte. Aber der Laschet, da ist auch der Name, ist so Laschet. Das ist so, das
ja, passt der Name, zu ihm. Man ist so, als wenn ich Politkabarettist wäre, würde ich jetzt sagen, ja, der Name ist Programm.
Ja, aber zum Glück sind wir das nicht.
Aber zum Glück sind wir das nicht. Und es ist auch nicht, weißt du, was ich wirklich glaube? Nein. Also erstmal glaube ich zwei Dinge. Erstmal, wenn Angela Merkel weg ist, dann werden alle ihr hinterher weinen und werden sagen, mein Gott, weißt du noch die Merkel?
Tu mir jetzt schon.
Da war die Welt noch in Ordnung, so. Ja. Aber was, glaube ich, Laschet und Merkel miteinander verbindet, ist, dass sie dann trotzdem so eine Immanenz haben und auch dann trotzdem so eine Ruhe haben. Mir ist der Söder zu emotional. Und ich finde das ja irgendwie schön, wenn jemand emotional ist. Aber der ist einfach so, ja,
wir hatten jetzt vier Jahre Emotion pur mit Trump und keine Ratio und kein Intellekt. Ja. Der Söder ist ja, man hat ja gesagt, ja, der Söder, der ist dieser Bayer. Das ist ja gar kein Bayer. Hä?
Das ist ein Franke, oder?
Thomas, das ist ein Franke. Verstehst du? Für Bayer. Und ein Franke, das ist ein ganz anderer. Das ist der Söder ist ein angepasster Franke. Weißt du, die Franken sind ja, also, die sind ja quasi assimiliert worden von den Bayern, ne? Ja. Aber die Franken, wenn ich mir vorstelle, Matthias Egersdörfer wird Pressesprecher, ja? Hey!
Und der Bembes. Der Bembes wird ist für die Gaststätten zuständig.
Was sind das für Gegenstände? Halsmaul!
Horche mal!
Sind das Servitenringe? Hast du eigentlich das Buch gelesen vom Egersdörfer? Das gibt's ja leider nicht als Hörbuch.
Nee.
Also wenn ich mir von einem etwas vorlesen möchte, dann ist es von dem lieben Matthias
Egersdörfer.
Matthias Egersdörfer. So, kommen wir mal. Wir müssen uns erstmal immer so ein bisschen warm reden. Und das ist auch gut, aber wir wollten über was anderes reden.
Pass auf, ich könnte mal ganz kurz reingrätschen, weil wir, du hast vorhin ja das schöne Wort gesagt mit Verfilmung, Realverfilmung.
Ja.
Ja. Und wenn wir von Filmen sprechen, dann möchte ich unbedingt, und das hatte ich ja schon angedroht, ja, über einen ganz wichtigen Mann sprechen, der jetzt am Sonntag, dem 24.01. mittlerweile, das hätte ich nie gedacht, seinen 10. Todestag hatte.
Darauf wollte ich überleiten, aber mach mal weiter. Schön ja, machst du nämlich, das. Fein, das machst du gut.
Ja, ich mach da gut, der kleine
Oschi. Mach schön, schön macht
ja,
der.
Schön, ja, schön, fein. Ja, fein, ja, Lili.
Fein.
Hat er fein gemacht. Ja, fein. Ja,
der ja, feine, ja, der fein, feine Herr. Was macht? Wer ist denn seit 10 Jahren, wer ist denn seit 10 Jahren?
Bernd Aichinger natürlich.
Bernd Aichinger. Wieso ist Bernd Aichinger jetzt denn so eine wichtige Person für dich oder ich sag mal jetzt mal so für Gesamtdeutschland?
Naja, also erstens mal. Also den Anstoß dazu gab unser inoffizieller Mitarbeiter, unser IM Heinrich, Nils Heinrich, hat mir über den Deutschlandfunk eine sehr, sehr interessante Geschichte rübergeschickt, also ein Feature. Und da ging es eben genau darum. Und ich gehöre letztendlich genauso zu den unwissenden Knoten, so wie du, der eigentlich zu Lebzeiten Aichingers und letztendlich auch nach dessen Tod, wo ich sagte, ja, Bernd Aichinger interessiert mich nicht. So. Und ich weiß noch, als er vor 10 Jahren starb, schrieben also ganz viele Leute bei Facebook, ja, ein ganz großer ist gestorben und ja, und ein wichtiger und er war immer korrekt und war toll. Also die ganzen Schauspieler und die ganzen Musiker und die ganzen Leute und die Autoren, die mit ihm zu tun hatten und so, die dann also voller Lob waren. Und ich so, ja, ich weiß nicht. So. Und wenn man sich dann mal hinsetzt und sich da mal auseinandersetzt mit dem Werk von Bernd Aichinger, was der hinterlässt, es ist ungeheuerlich, weil du weißt ja, also nicht nur die großen Erfolge, sondern er hat ja auch einen Film mit deinem Freund David Bowie gemacht, beziehungsweise wo Bowie auch partizipiert hat, wie Kinder vom Bahnhof Zoo. Das
genau,
ist eine Produktion.
Was jetzt gerade in den Startlöchern steht für Februar für eine neue Serie bei Amazon Prime.
Absolut.
Da wurde genau. eine Serie draus gemacht. Ich habe den Trailer gesehen, der mich jetzt nicht umgehauen hat, muss ich sagen. Ja. Der so, also die, da geht's halt um Christiane F., die halt in Berlin drogensüchtig wird, am Bahnhof Zoo, damals noch am Hauptbahnhof von Berlin-West. Und der Drogenumschlagplatz war in Berlin oder in ganz Deutschland zusammen mit Frankfurt. Ja. Und die Momente, wo sie dann Drogen nimmt, die werden dann so dargestellt, dass sie dann ins Wasser taucht oder dass eine Wand nach hinten wegrutscht. Und ich saß da und dachte, habe ich das nicht schon mal gesehen vor 25 Jahren bei Trainspotting?
Ja.
Und ich dachte so, also da, ich will jetzt die Serie nicht abwürgen und sagen so, ne, sollte man ja, genau wie man ein Buch nicht nach dem Einband oder um Gottes Willen nach dem Cover, Titel beurteilen sollte, vor allem wenn man das Buch nicht gelesen hat, sondern naja, die Musik von David Bowie wird wahrscheinlich auch nicht dabei sein. Und das war für mich ja bei dem Film natürlich erstmal ein Anlass, mir das anzugucken damals. Also ich habe den Film damals nicht gesehen, als er ins Kino kam. Damals war ich zu jung oder habe mich dafür nicht interessiert. Aber später habe ich das natürlich gesehen und diese Musik, die Bowie zusammen mit Brian Eno gemacht hat in Berlin, die passt da natürlich super dazu. Die passt zu diesem depressiven Berlin, dieses Neukölln und das Sense of Doubt, was er gemacht hat, dieses, was ja nur auf 4 Noten basiert, so da und so. Das ist schon, das passt da natürlich wie Arsch auf Eimer, wie man im Ruhrgebiet sagt.
Ja.
Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie die Serie werden wird. Dazu muss ich erstmal die Serie gucken. Aber Kinder vom Bahnhof Zoo produziert, also er war Produzent, ja.
Er war Produzent, natürlich war er auch Verleiher bei der Konstantin-Film.
Genau, er
hat auch
die Videokassetten dann verliehen, er stand selber in der Videothek.
Ja, und hat bei Video 2000 stand er,
Herr Aichinger, ich hätte gern, mach Christiane F.
Ja, Christiane F., kannst du noch eine Theresa Orlowski mitnehmen, komm hier. Die gebe ich dir noch mit, so die, einfach. Die
gebe ich doch mit, ganz normal.
Sind immer noch 3 Euro. Nee, immer noch 3 Mark.
Aber sag mal, so als Produzent, das ist ja der Mann, der im Hintergrund die Fäden zieht und das ganze Geld zusammenbringt und so weiter.
Ja.
Das ist ja das, wenn man immer sieht, bei den Abspann produced by und so weiter, da gibt's ja erstmal den Producer selber, den Hauptproducer, den, und dann gibt's noch den Executive Producer und dann gibt's noch den Creative Producer oder Creative Producer. Das sind ja immer so Namen, wo man sich gar nicht vorstellen kann, was macht der da jetzt eigentlich?
Ja,
also der Producer, der bringt das Geld und sorgt dafür, dass die ganze, dass das läuft, damit der Regisseur den Rücken frei hat, damit er seine Vision dann umsetzen kann. Und das hat Aichinger gemacht.
Aichinger hat das alles gemacht. Er war auch Regisseur, er hat ja auch einige Filme, hat er selber Regie gemacht, ne? Der Untergang hat er Regie geführt oder Bader-Meinhof-Bande.
Bist du sicher, dass das Aichinger war?
Das war Aichinger, da hat er Regie geführt. Genau.
War das nicht Dominik Graf, oder? Bist du sicher, dass Aichinger wirklich Regie geführt hat?
Ja,
er hat Regie. Okay,
gut. Und er hat sogar Das hat er sich nicht nehmen lassen. Im Jahr, das habe ich auch rausgefunden, im Jahre 2005 Regie geführt bei Parsival, bei der Berliner Staatsoper unter Daniel Barenboim, also Richard Wagner. Das hat er ja sich dann, also wenn schon, denn schon. Ne? Er hat ja auch eine kleine Mozart-Oper. Nein, es muss Parsival sein.
Ja, muss, wenn dann richtig. Wenn dann, nein, wenn dann
aber er war so, er war so ein, so, er war so ein Produzent von altem Schrot und Korn. Er kam ja von, aus dieser Alt-68er-Generation, ne? Alexander Kluge und Süberberg und diese ganzen anderen Independent, dieses neue deutsche Kino, dann kam später kam dann auch noch Wim Wenders, das kam eben alles und er und ein Nouvelle Vague aus Frankreich mit Godard und so. Und das waren alles Filme, die ihn zutiefst gelangweilt haben, weil er natürlich auch ein Geschäftsmann war, hat gesagt, na, ich will ja auch Geld verdienen. Und dann hat er einfach versucht, wie kriege ich denn die Grätsche hin? Und das war eigentlich genau das Ding, was er sein ganzes Leben lang immer gemacht hat, dass er auf der einen Seite großes kommerzielles Kino machen wollte, aber eben auch Kunstkino. Und ja, da gibt's dann eben auch diese schöne Geschichte, er wollte seit Jahren das Parfüm von Patrick Süskind verfilmen. Ja. Und Patrick Süskind, niemand weiß, wo er wohnt, wo er lebt, wie er aussieht. Er hat, ich glaube, er hat auch seit 20 Jahren auch kein Buch mehr geschrieben. Und jedenfalls, also ich will nicht sagen Millionen, aber sehr, sehr viele Produzenten wollten die Rechte haben. Und niemand hat die Rechte gegeben. Und dann meldete sich dann doch der Diogenes Verlag, nachdem also Bernd Eichinger tausendmal immer wieder angerufen hat und hat dann gesagt, also Herr Süskind verkauft die Rechte für 10 Millionen Dollar, wenn sie dabei sind. Und Eichinger geht zu Leo Kirch und sagt, pass mal auf, Leo, die Rechte und so, und wir teilen uns das auf, du 5 Millionen, ich 5 Millionen. Und Leo Kirch, der alte Knauser, was? Nee, das mache ich nicht, du kannst das schön selber machen. Und dann hat er das tatsächlich selber gemacht, ja, und hat wirklich das ganze Geld zusammengekratzt aus Geschäftssinn, aus sportivem Ehrgeiz. Ja. Der erste Lieblingsregisseur, der es machen sollte, war tatsächlich Martin Scorsese, der das Parfum inszenieren sollte. Und ich finde, das ist genau der richtige Ansatz. Weil,
ja,
weil du ja weißt, Martin Scorsese ist ja nicht nur einer, der großartige Mafia-Filme machen kann, sondern der wirklich viele Spielarten des Filmischen umsetzen kann. Und ich finde, das ist schon ein guter Ansatz. Dann hat dann am Ende Tom Tykwer den Zuschlag gekriegt. Ich mochte den Film sehr. Ich mag natürlich das Buch mehr, weil das Buch eigentlich kaum zu verfilmen ist.
Das würde ich jetzt gerne wissen von dem. Da muss ich jetzt mal reingrätschen. Habt ihr Süßkind in der DDR lesen können?
Ja, gab's den? Ja, ja, das gab es tatsächlich zu kaufen. Gab es in der DDR. Ja. Und ein tolles Buch. Und
fantastisch. Und also es ist eins dieser Bücher, die man vergisst nicht, wann man das wo gelesen hat. Also das war stimmt, wirklich ein Buch, wo man so, Tabu, und das spielt so mit den Sinnen und da natürlich war immer die Frage, wie verfilme ich das? Also du fandst den, ich weiß noch, wir haben uns damals drüber unterhalten, als der Film rauskam, ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her, über 10 Jahre, du warst jetzt, du bist jetzt nicht durch die Decke gegangen, aber ich fand den Film auch gut. Es ist natürlich, sowas ist natürlich immer so ein bisschen so ein Kompromiss. Tom Tykwer war natürlich der heiße Scheiß damals zu der Zeit, durch Lola Rent dann kamen dann halt auch so internationale Produktionen, The International, wo wir gerade bei internationalen Produktionen waren, und ich fand erstmal Ben Whishaw fand ich großartig, den ich da zum ersten Mal gesehen habe in der Hauptrolle, der dann später Q wurde und andere Sachen auch und jetzt auch in dieser Serie Fargo mitspielt, in der vierten Staffel, ein toller Schauspieler ist. Dann hat man Caroline Herfurth zum ersten Mal gesehen.
Und da sagtest du, dass du dann doch, dass du doch, die fandest du ziemlich gut, sagtest du zu mir.
Ja, so eine kleine Rothaarige ist, das spricht den Charlie Brown in mir an, ne? Das kleine rothaarige Mädchen. Die fand ich auch ganz toll und Jessica Schwarz hat mitgespielt, eine kleine Rolle. Und Alan Rickman war dabei, Dustin Hoffman war dabei.
Dustin Hoffman, genau.
Genau, also ich fand das als Verfilmung gut, ich fand das okay, ich hätte es nicht gebraucht unbedingt, aber wenn es Herrn Süßmuth zugutekommt.
Süßkind.
Süßkind, was heißt Süßmuth?
Süßmuth, das war wieder die Rita.
Das war die Rita. Genau. Also, also Eichinger hat wirklich verschiedene Sachen gemacht, die verschiedene.
Nein, und ich habe hier auch auf meinem Zettel steht, um ein paar Titel zu nennen. Ja. Der Name der Rose natürlich mit Sean Connery.
Auch.
Ne? Schuh des Manitou, Unendliche Geschichte, Der Untergang, die Werner-Filme hat er alle gemacht. Boot. Das Boot hat er gemacht.
Ja.
Das Geisterhaus mit Meryl Streep und Jeremy Irons. Manta Manta nicht zu vergessen.
Natürlich, das muss man in einem Satz. Das Geisterhaus mit Meryl Streep und Manta Manta.
Naja, ja. Letzte Ausfahrt Brooklyn, voll normal. Tom Gerhardt.
Ja.
Filme mit Oskar Röhler und fast alle Filme mit Doris Dörrie. Aber ich möchte auf einen Film hinweisen, beziehungsweise ja, über den ganz kurz anekdotisch anreißen,
ja,
weil da würde ich sehr gerne mal, also wenn ich Reporter wäre, da würde ich jetzt mich dahinter klemmen und würde sagen, da will ich jetzt mal wissen, was ist da passiert. Und zwar im Jahre 2010, also ein Jahr bevor Bernd Eichinger starb, ja, kam der Film raus, Zeiten ändern dich. Das ist ein Film über das Leben von Bushido. Ja,
war das nicht der letzte Film von Eichinger?
Ich glaube sogar, das war der letzte Film.
Ich glaube,
und ich
das
kann,
war das.
Ich ja, kann nur hoffen, also dass der Abu Shaka Clan jetzt nicht zuhört.
Ja.
Und ich alles das, was ich jetzt über den Abu Shaka Clan und auch über Bushido sagen werde, habe ich nur aus dem Internet. Das sind keine anderen Quellen, die ich ja, habe. Nicht, dass sie hier auf der Matte stehen, weil die wohnen ja in Berlin beziehungsweise in Hellersdorf.
Ja.
Also liebe Freunde vom Abu Shaka Clan, ich habe nichts gegen euch. Nein, also es war so, es gab also ein Buch und aus unerfindlichen Gründen, vielleicht weil Bernd Eichinger 8 Mile mit Eminem gesehen hatte, sagte er so, ja, das kann man ja wohl adaptieren.
Auf Deutsch machen.
Ja. Das kann man ja auch auf Deutsch machen. Hauptrolle Bushido, gespielt von Bushido selbst. Und Hannelore Elsner spielte die Mutter. Und mir Moritz erzählte Leibfrau ein...
spielt mit.
Pass auf, der Knaller. Und Hannelore Elsner, das erzählte mir ein Freund, Hannelore Elsner durfte man nicht drauf ansprechen, auf diesen Dreh, weil das wohl die Hölle gewesen sein muss, aus Dingen, die ich gleich erzählen werde. Ja, okay. Und Moritz Bleibtreu spielte mit. Und Moritz Bleibtreu spielte Abu Shaka. Abu Shaka, also den Mafia-Boss überhaupt, mit dem ab 2008 oder 2005 der... Ich habe es mir aufgeschrieben. Ab 2008 war Arafat Abu Shaka, das ist eine riesige pakistanische Familie mit mittlerweile über 300 Familienmitgliedern, die in ganz
Clan.
Deutschland, ein Clan, die in ganz Deutschland verteilt sind und die auch relativ gut im Geschäft sind, sage ich jetzt mal so. Also seit 2008 war er der Manager von Bushido. Und was macht ein Manager? Ein Manager mischt sich ein. Und nun musst du dir das so vorstellen.
Manager Bernd ist ja sowas wie der Produzent sozusagen.
Ja, pass auf. Und Bernd Eichinger war ja auch nicht nur der nette, lustige, sondern der war ja auch in gewisser Weise, also wenn es um seine Belange ging, war der auch sehr klar und hatte natürlich, hat sich auch wirklich überall eingemischt, auch bei den Regisseuren. Also Bully Herbig zum Beispiel erzählt auch, wie als er also Schuh des Manitou geschnitten hat, kam eben auch immer wieder Bernd Eichinger rein und hatte da Verbesserungsvorschläge, die manchmal sogar auch gut waren. Jedenfalls bei dem Bushido-Film war es dann eben so, dass sich Abu Shaka die ganze Zeit eingemischt hat. Also in die Besetzung, in die Musik, in das Set. Wer macht die Kamera? Wer macht den Ton? Wer spielt überhaupt? Und das Schlimmste für Abu Shaka war, dass er von jemand anderem gespielt wurde, weil Abu Shaka war der Meinung, Alter, das spiele ich selber. Und dann hat er sich also mit ihm auseinandergesetzt, mit Bernd Eichinger, und die haben sich beschimpft und angeschrien, so, ich lass mich nicht spielen von so einem Hurensohn, ich kenne den Bleibmann nicht, wie heißt der? Bleibtreu, Bleibsohn oder was weiß ich, ist mir das scheißegal, ich lass ihn nicht spielen, ich spiele ihn selber. Und es ging hin und her und hin und her und am Ende durfte es dann doch Moritz Bleibtreu spielen,
der hat sich gefreut bestimmt auch.
Aber nur, weil die Produktion Abu Shaka Geld gegeben hat.
Ja.
Also das ist da passiert und übrigens in diesem Film macht auch es gibt mehrere Cameo-Auftritte, unter anderem auch Martin Semmelrogge, der logischerweise einen Tätowierer spielt und der dann von Bushido einen auf die Fresse kriegt. Logischerweise.
Ach, das ist so ein Film, ich weiß, dass es diesen Film gibt und ich weiß, dass da tolle Leute mit dabei sind, Hannelore Elsner und Bleibtreu und so weiter, aber ich möchte mit diesem Ganzen, das ist für mich eine solche Parallelwelt, ich habe das jetzt auch mitgekriegt mit Flair, dass der da jetzt auch in Berlin zu Recht auch vor Gericht steht und ich meine, wie dumm kann man sein, sich bei Beamtenbeleidigungen auch noch selber filmen zu lassen und darauf stolz zu sein. Und dem stehen ja jetzt, glaube ich, 2 Jahre oder so stehen ja an und das ist für mich eine solche andere Welt, wie gesagt, ein Paralleluniversum, eine Parallelgesellschaft. Das Blöde an Parallelgesellschaften ist ja, dass Parallelgesellschaften sich mit der echten Gesellschaft, mit der geraden Gesellschaft, dass die kollidieren. Und das ist das Problem. Ja. Weißt du, die arbeiten ja nicht für sich im Untergrund, sondern die nehmen ja dann auch Einfluss drauf. Und das muss jetzt auch mal thematisiert werden. Gerade dieser Prozess jetzt mit Flair, wo ich sage so, Leute, bringt das mal bitte noch, also zeigt doch noch mal das Video und damit alle sehen, wie diese Menschen sich benehmen. Und,
ja, aber weißt du, was das Interessante ist, dass Arafat Abu Shaka wurde im Januar 2019 verurteilt zu 10 Monaten.
Ja.
Dann wurde das abgewandelt in Bewährung und dann wurde das nochmal umgewandelt in eine Geldstrafe.
Ja.
Also das ist eben auch, weißt du, das ist so und mein
Geldstrafe Problem. Geldstrafe juckt die ja gar nicht.
Ach, das ist denen doch piep egal.
Da ist denen scheißegal. Es ist, naja,
also weißt du, und das ist mein Problem, was ich mit der deutschen Justiz habe und auch mit der deutschen Polizei. Es ist wirklich irgendwie, sie sagen so, sie drohen mit dem Finger, aber sie ziehen es dann nicht durch.
Naja, es kommt schon ein bisschen darauf an, wo du es machst. Also ich glaube, wenn Flair diese Aktion nicht in Zehlendorf gemacht hätte, in Berlin-Zehlendorf, sondern in, also wo er dann festgenommen worden ist oder angehalten ist, weil er ohne Führerschein durch die Gegend gefahren ist und er die Beamten wirklich aufs Übelste beleidigt hat.
Ja.
Also ich glaube, wenn er das in München gemacht hätte, dann wäre er innerhalb von wenigen Sekunden mit dem Kabelbinder
auf dem Boden. In München weht ein anderer Wind, absolut.
Ja, und deswegen, ich würde nicht sagen, ich wünsche mir einen Polizeistaat, aber bei solchen Arschlöchern würde ich mir doch echt ein bisschen auch mal auch einfach, dass man auch mal ein Beispiel setzt, so Leute, so benimmt man sich nicht. Das ist nämlich genau der Ton, den wir seit Trump auch hatten und wo jetzt auch einfach dann wieder rauskommt, was er dann alles gesagt hat und so und insofern. Aber Bernd Eichinger, wollen wir ihm mal dieses Zeiten ändern dich mal, was ein guter Titel ist.
Ja.
Auf jeden Fall, aber wollen wir ihm jetzt mal sagen, er hat ja auch noch andere Sachen gemacht und er hat die deutsche Filmlandschaft in Ost
und West. Und er hat Nirgendwo in Afrika gemacht von Caroline Link. Und wie du ja weißt, hat dieser Film einen Oscar gekriegt für den besten ausländischen Film. Also er hat dann in gewisser Weise dann doch irgendwann mal einen Oscar abgekriegt. Und,
ist das der Film mit Nina Horst Nirgendwo in Afrika?
Nee, der ist mit...
Ach, das war die Weiße Maasai, Entschuldigung.
Ja, Weiße Maasai, der ist mit Juliane Köhler, glaube ich.
Ah,
und so. Wie gesagt, er war ein sehr, sehr starker Raucher. Und
bist du sicher, dass der den Oscar gekriegt hat für bester ausländischer Film?
Ja, bester ausländischer Film, ja. Ja. Du kannst ja noch mal gucken parallel.
Ist ja egal.
Ja. Bernd Eichinger, jedenfalls, er war ein sehr, sehr starker Raucher.
Ja.
Am 24.01.2011, er saß mit seinen Freunden in Los Angeles zusammen, mit seiner Familie, beim Abendessen und hatte einen Herzinfarkt und ist da verstorben.
Nicht rauchen. Wir können das immer nur wieder sagen. Nicht rauchen. Rauchen ist scheiße, bringt auch gar nichts. Da muss ich jetzt echt mal mit dem Zeigefinger auch, also ich werde ja oft gefragt, ich gehe ja jetzt auch auf die 60 zu, also
nicht so schlimm wie ich, aber.
Nicht so schlimm wie du, aber die große 6, also das ist noch, ne, auch noch 7 Jahre, dann ist es bei mir soweit.
Ja.
Und ich werde ja oft gefragt, warum ich immer noch so jung, so jugendlich aussehe, wie ich es tue. Meine Frau sagt immer, ich soll damit nicht kokettieren, aber es ist so. Und ich sag immer, es ist einfach ganz einfach, nicht rauchen.
Ja.
Ja, halt den Alkohol so ein bisschen zurück und ne, nicht abstinent leben und so, aber rauchen ist das Schlimmste. Wer raucht, sieht so schnell alt aus. Ich kenne Leute, die so alt aussehen, weil sie rauchen. Thorsten Sträter ist 24 Jahre alt. Das darf man nicht vergessen.
Bei Wikipedia steht, er ist 16, aber egal.
Jemand, der auch gestorben ist, vor 10 Jahren, sondern vor 5 Jahren, ist David Bowie, natürlich.
Ja,
aber über David Bowie haben wir ja in Länge gesprochen. Was hältst du davon, dass da jetzt dieser Platz in Berlin, David Bowie Platz, benannt werden soll?
Es wurde höchste Eisenbahn.
Das durfte ja erst nach 5 Jahren irgendwie angeleiert werden. Es hat dann irgendwie ein CDU-Mann, glaube ich, in die Hand genommen. Da haben sich dann auch wieder irgendwelche Leute aufgeregt. Wieso ist denn das einer von der CDU? Das ist mir scheißegal, solange das keiner von der AfD ist, was ja sowieso nicht passieren wird.
Ja.
Aber wieso sollte es nicht CDU-Fans geben von David Bowie? Also, hallo? Das ist, glaube ich, irgendwie Bezirksbürgermeister oder irgendwas ist das, Schöneberg. Ich weiß nicht, wie das bei euch so
sehr schön, ja. Ja, na klar, das ist dann der Bezirksbürgermeister.
Genau. Das sind ja diese großen. Berlin ist ja auch ein bisschen größer und in Bezirk eingeteilt und nicht in Stadtteile. Und das sollen die mal ruhig machen. Also ich finde auch, jemand schrieb dann, ich glaube in der Süddeutschen, ach, das ist so eine hässliche Kreuzung. Ich so, ja, find mal eine schöne Kreuzung in Berlin, die muss erstmal gebaut werden. Also
nein, weißt du, was ich generell sowieso merkwürdig finde, du läufst durch diese Welt und ja, dann hast du Straßennamen, Hertha von Klappenroth oder so, und dann steht dann irgendwie 1911 bis 1978 eine beliebte Dortmunder Kindergärtnerin. Also was ich damit meine ist, wirklich jeder Hans und
nichts
Franz...
Nichts gegen der beliebte Dortmunder Kindergärtnerin, mein lieber Thomas. Bitte, entschuldige mal.
Nein, also, aber weißt du, was ich meine? Es gibt einfach Menschen, wo ich sage, oder Architekten oder bla und so.
Also, auch wichtig, alles wichtig. Aber es, na, ich glaube, bei Bowie war es auch so, also man muss 5 Jahre warten, bis das nach dem Tod, bis man das machen kann. Das wusste ich auch nicht. Und dann hatte, glaube ich, auch die Taz dagegen gewettert, dass das nicht sein darf, weil Bowie ja mal mit 24 Jahren mit einer 17-Jährigen was hatte und ich meine, er war in den 70er Jahren Rockstar. Ja. Der hat nichts ausgelassen, ja. Der hat, also wenn du danach gehst, dann, also auch Freddie Mercury, ja, das war in bestimmten Bereichen bestimmt kein Vorbild, ja. Aber wenn jemand gestorben ist und dann so ein Vermächtnis hinterlässt, ja, deswegen wird es auch irgendwann mal einen Bernd-Eichinger-Platz geben, gibt es wahrscheinlich schon irgendwo
in München. Den gibt es schon.
Den gibt es schon. Und es gibt in München demnächst, nicht im Glockenbachviertel, sondern irgendwo anders, im Kreativquartier gibt es eine Freddie-Mercury-Straße.
Auch. Nee,
ja, wird es geben. Wurde auch schon vorgestellt, auch weil München für Freddy ja so wichtig war. Und ich sag mal, das ist in Berlin noch kein David Bowie. Also das muss jetzt sein. Und das muss auch kein schöner Platz sein. Das kann, weißt du?
Ja.
Ich habe das ja schon gesagt, die Mohrenstraße soll einfach David Bowie Straße heißen und gut ist.
Absolut.
So. Ja, absolut. Das hatten wir ja schon. Das wird
aber weißt du, wenn das 5 Jahre dauert, dann muss es ja dann bald in Leipzig oder ich weiß nicht wo auch bald eine Achim-Menzel-Straße geben.
Also das war ja ein Übergang, mein lieber
oder,
Thomas.
Oder,
du hast
oder?
Ja von den Besten
ich lerne von dir.
Von den Besten lernen.
Ja. Vorlage, Tor.
Ich glaube, kam Achim Menzel aus Leipzig oder wo er kam?
Nee, da war Berliner, soweit ich weiß. Also ich habe alles Mögliche über Achim Menzel rausgefunden, aber ich habe nicht geguckt, wo er her ist. Also der war meines Wissens immer Berliner, nur Berliner. Und mir kam es wirklich vor, als ob es erst 2 Jahre her ist. Es ist tatsächlich so, er ist am 4. Januar 2016 gestorben. Und wir haben uns alle erschrocken.
Wie kann das sein? Wie kann Achim Menzel, der kann doch nicht auf einmal tot sein.
Mit 69 Jahren ist er gestorben an einem Herzinfarkt. Also
genauso alt wie David Bowie. Genauso alt, genau das gleiche Jahrgang, in der gleichen Woche. Du warst ja jetzt, als ich das, pass auf, einfach so ein Blick hinter die Kulissen. Du hast Bernd Eichinger vorgeschlagen, da habe ich gesagt, was hat denn das mit uns zu tun? Dann sagte ich, was ist denn mit Achim Menzel? Und dann sagst du, nicht Achim Menzel. Und dann merkte ich, ich treffe einen Nerv, weil Achim Menzel ja sowas, so eine Art, der lustige Vorzeige-Ossi war.
Ja, ja.
Und du bist ja jemand, der einen Vorzeige-Ossi erfunden hat, nämlich Patrick Schleifer.
Ja, so sieht's aus.
War das denn so eine Reaktion auf diese ganzen Achim Menzels und auf diese lustigen, pützigen Ossis, die auf einmal, guck mal, draus ist ja lustig, der mit der Spreewaldgurke. War das so ein bisschen eine Reaktion darauf?
Nee, also gar nicht, weil der Patrick Schleifer, ich versuch's jetzt mal im Telegram-Stil, ich hatte den Pullover und ich hatte den Dialekt und dann ist der Patrick einfach so mehr oder weniger für sich alleine entstanden. Nein, aber mein Verhältnis zu Achim Menzel war wirklich ambivalent ist noch nett ausgedrückt. Ich mochte ihn nie so richtig, weil er war ja immer so der lila Launebär. Also speziell dann, als er sich dann für den Schlager und speziell dann auch Ende der 80er Jahre für die Volksmusik entschieden hatte. Und mir kam das immer so ein bisschen spanisch vor, weil der Lebensweg von Achim Menzel ist ja in der Form sehr interessant. Er kommt ja wirklich vom Beat, man sagte ja früher Beat, ja, er kommt ja vom Beat und vom Rock und vom Soul. Er kam also von einer Band, die nannte sich Diana Showband. Und da war er der Sänger. Also es war wirklich ganz klassisch, ne? Die spielten dann eben so die ganzen Hits der 60er Jahre. Und Anfang der 60er Jahre war er da der Sänger. Und die spielten eben alles Mögliche. Und er war Sänger und konnte auch alles singen. Er war eben ausgebildeter Sänger und er war eben auch Handwerker und auch so ein Typ, was soll ich machen? Mach ich. So, und das konnte er alles. Und sie bekamen dann sogar, die Band bekam dann sogar 1965 Auftrittsverbot. Aber was das Interessante ist, bei Achim Menzel. Achim Menzel war ein Typ, der immer durchgezogen hat und der sich nie hat unterkriegen lassen. Das heißt, er war dann irgendwie ein, zwei Jahre später, war er bei der NVA, bei der Armee, und selbst da hat er noch eine Band gegründet und wurde da gleich der Sänger, und dann spielten die da auch irgendwelche Rockklassiker und so. Also er ist immer ein Typ, der gesagt hat, was gibt's nicht, mache ich. So. Und der immer durchgezogen hat, aber nicht durchgezogen, also er war so eine Mischung aus Geschäftsmann, der sagt, wo kann ich gut Geld verdienen, aber der dann sagt, also wenn ich das mache, dann mache ich das auch mit Herzblut. Das heißt, er war eben nicht so ein Typ, ja, ich nenne das immer so den Roy Black oder die Roy Black-Krankheit.
Ja, ja, also er war nicht der Typ, was, dass du eigentlich was ganz anderes machen willst und unzufrieden mit dir bist und nicht dazu stehen kannst, was du eigentlich tust.
Genau. Und er war genau der Gegenentwurf. Ja. Er hat immer gesagt, ich stehe da wirklich dahinter, ich mache das. Und er fing dann an, Schlager zu singen, und er war dann auch in Fritzens Dampferband. Fritzens Dampferband war so eine Jux-Partyband, und da gab es zwei Sänger. Der eine Sänger war Achim Menzel und die andere Sängerin war Nina Hagen. Und da machten die so Spaßlieder und so. Aber es gibt eine Anekdote oder eine Geschichte aus dem Leben von Achim Menzel, die ich sehr merkwürdig finde und die sehr, sehr viele Fragen aufwirft. Folgendes passiert. Im Jahre 1973 hatte Achim Menzel mit einem Orchester, mit dem Orchester Alfons Wonneberg, einen Auftritt in West-Berlin. Und Achim Menzel war schon immer ein total spontaner, intuitiver Typ, und mit seiner Ehe lief es nicht gut, irgendwie hatte er irgendwie Stress und irgendwie sein Leben gefiel ihm nicht. Und dann hat er sich spontan entschieden, ich bleibe jetzt hier. So, also er hat Republikflucht begangen. Ja. Ist dann rüber, wirklich aus einer Laune heraus hat er das entschieden, also war gar nicht so, also ganz spontan, ist dann rüber irgendwo ins Saarland zu seinem Cousin, und er ist ja gelernter Polsterer und hat da eine Polstererfirma mit aufgebaut, nee, dummes Zeug, nicht Polsterer, er ist gelernter Polsterer, aber er war tagsüber Schweißer im Saarland und abends ist er in Kneipen gewesen, hat da Musik gemacht, aber es reichte vorne und hinten nicht und er war nicht glücklich. Und dann
hat er war Polsterer im Saarland. Wie soll man da glücklich werden?
Nein, er war Schweißer im Saarland.
Ach, Schweißer, ja, ja, Entschuldigung. Genau.
Jedenfalls, und er war unglücklich. Und dann hat er einen Brief ans Komitee für Unterhaltungskunst geschrieben. Also so wird das überliefert von einer befreundeten Musikerin. Und hat dann gesagt, Leute, ich bin unglücklich, ich komme hier nicht klar, ich möchte bitte wieder zurückkommen. Und dann ist er wieder in die DDR zurück. Aha. Und hat dann wieder Arbeit gekriegt. Und ich ahne natürlich, dass er dann IM war oder dass er andere Geschichten gemacht hat. Das ist natürlich die erste Vermutung. Aber es gibt keine Enthüllungen. Und es gibt auch, ich habe ein bisschen versucht zu recherchieren, es gibt zu dieser merkwürdigen Geschichte nichts. Also das heißt, er ist aus dieser Geschichte komplett schadlos rausgekommen. Er ist wieder zurück und alles war wie vorher. Und er hat dann wieder Jobs gekriegt und er hat dann auch Karriere gemacht. Er hat den Kessel Buntes moderiert. Ja. Also als ob nie was gewesen wäre. Das finde ich sehr, sehr merkwürdig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er dafür in irgendeiner Form einen hohen Preis zahlen musste.
Das klingt so, als ob man das mal, als ob es da mal eine Biografie geben müsste oder dass man das mal vielleicht sogar verfilmen müsste. Da müsste man natürlich Oliver Kalkofe jetzt nochmal zu Rate ziehen, weil wir haben ja damals Achim Menzel kennengelernt durch Kalkofes Mattscheibe. Dadurch, dass Olli sich da über diesen lustigen Vorzeige, wie du sagst, Lila Launebär, Ossi, lustig gemacht hat. Und wir fanden das alle sehr lustig. Und dann reagierte Menzel ja auch damit, indem er dann auf so eine Tafel schrieb in seiner Sendung Kalki ist doof und so. Ja. Und dann haben die sich irgendwann mal, dann gab es, Olli hat das ja mehrmals schon erzählt, dann gab es dann ein Telefongespräch und Olli hatte erst Angst, dass der zusammengeschissen wird. Aber Menzel hat das einfach mit Humor genommen. Und seitdem waren die befreundet. Und um nochmal auf diese Woche 2016, auf den Januar zu kommen, vor 5 Jahren, das, als die Nachricht kam und ich dachte, das kann doch nicht sein, Achim Menzel ist der kann doch nicht, wie geht das, wie damals hier Sedlmayr ist tot, habe ich 1990, habe ich gesagt, das kann nicht sein, das geht gar nicht. Und dann hat Oliver einen Nachruf geschrieben, der mich so zum Heulen gebracht hat, weil du wirklich merkst, da verabschiedet sich ein Freund von einem anderen.
Ja.
Und die waren natürlich total unterschiedlich und dieses Ost-West und hier Satire da und Volksmusik da und da wurden wirklich als Menzel dann im Wichser auftauchte in dem Film. Ich habe das so hart abgefeiert. Ja. Ich weiß nicht, ich saß im Kino und die Leute um mich rum so, warum schreit der Mann jetzt so, ne? Das ist Achim Menzel, guck mal! Und ich bin ihm nie begegnet, aber ich mochte den irgendwie, jetzt ja. Ohne den ganzen Hintergrund zu wissen. Und ich finde, dass man mit einer positiven Einstellung und einer Positivität einfach auch Menschen berühren kann. Und da, als ich dann diesen Nachruf las von Olli, ich habe so geweint.
Ja.
Und dann starb Bowie ein paar Tage später und dann Glenn Frey und dann Alan Rickman.
Ja, Alan Rickman,
so, das war ein schlimmer Monat. Und alles in dieser Woche und ich dachte, what the fuck? Und dann wussten wir nicht, was jetzt in den nächsten Jahren noch auf uns zukommt, aber das läutete schon so diese Ära schon so ein bisschen ein für mich. Also Menzel definitiv auch jemand, der Ost und West quasi sehr stark geprägt hat und das ist.
Naja, und alle Leute, ich hab mit Angelika Mann telefoniert und mit Andreas Kurz, also Angelika Mann, Musikerin bei ja. Reinhard Lacomi und auch Solokünstlerin und so,
ja.
die hat mit ihm ein Trude-Herr-Programm gemacht.
Ah!
Und
das passt ja super.
Ja, und da habe ich gesagt, ich habe das Programm gesehen, ich fand das ein bisschen merkwürdig.
Ja.
Und habe zu ihr gesagt, wieso denn? Und dann sagte sie, ja, ich brauchte jemand, der diese Bill Ramsey Schlager singt. Und da fiel mir sofort Achim Menzel ein.
Ah, definitiv.
Weil Achim Menzel nicht nur dick war, sondern eben auch ein Typ war, so ein Vollprofi. Der konnte einfach alles.
Der konnte auch Jazz. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Ohne Krimi tut's die Mimi leider nicht. Und es brennt die ganze Nacht das Licht.
Ich möchte schlafen,
doch die Mimi will lesen. Um das jetzt hier mal, Entschuldigung.
Jedenfalls, und alle, die mit ihm zu tun hatten, sahen... Und ich habe mir das jetzt auch nochmal angeguckt. Oliver Kalkofe redet nochmal über Achim Menzel und mit hohen Worten über ihn, sondern wirklich liebevoll. Wo ist er? Also so ein feiner Kerl und so ein Profi und einer, der auch wusste, was er will und was er kann und so. Und weil du gerade so poetisch warst, wir dürfen natürlich unseren lieben Freund Reinhard Grebe nicht vergessen, der ja in seinem Song Brandenburg auch Achim Menzel verewigt hat mit dem Vierzeiler: Im Adlon ist Brad Pitt und der Washington Denzel. Im Autohaus in Schwedt der Achim Menzel.
Genau.
Und es geht dann noch weiter: Im Adlon ist heute Nacht Hillary Clinton, in Schwedt kann Achim Menzel das Autohaus nicht finden.
Was wohl wirklich passiert sein muss, glaube ich. Das basiert auf Tatsachen, muss man, ja, also das ist, ja, wie gesagt, da muss man, und was mich bei diesem Nachruf von Olli dann halt auch nochmal, und das wusste ich ja natürlich halt auch vorher, dass bei Kalkofe natürlich, klar hat er sich über Leute auch lustig gemacht und war aber immer trotzdem lustig und das war so unzynisch auf einmal, ja. Weißt du, diese Freundschaft zwischen Menzel und Kalkofe, obwohl die sich gegenseitig verarscht haben, die beiden waren auch mal bei Schmidt zusammen, das weiß ich auch noch, ja. Und obwohl die sich gegenseitig gekabbelt haben, es war trotzdem nicht irgendwie, ja, das ist ja der doofe Ossi und ich bin ja besser, nee, das war halt so unzynisch und das ist halt auch was ich nach all den Jahren an Olli halt auch immer noch so liebe. Er tritt nie nach unten, er sucht sich immer die Leute aus und die auch wirklich es verdient haben, verarscht zu werden. Und irgendwann mal, dass aus sowas halt eine Freundschaft entstehen kann, das fand ich schon wirklich, das ist eine Ost-West-Geschichte, finde ich. Eine richtige.
Auf jeden Fall. Und deswegen finde ich eben auch Liebe. Achim Menzel auch passend zu unserem Podcast. Und man muss auch dazu sagen, du hast ja Oliver Kalkofe auch schon sehr oft getroffen, ich auch.
Ja.
Und das ist einer der warmherzigsten,
absolut
freundlichsten und auch wirklich sensibelsten Menschen, dem ich je begegnet bin.
Ja.
Das ist ein ganz wunderbarer Mensch und das kriegt man ja auch mit. Also wenn er über andere Menschen, wenn er über Kollegen spricht und auch mit was für einer Liebe, auch wenn es, als dann Blackie Fuchsberger gestorben ist und sowas.
Das war auch, heftig. Aber Menzel ist so ein Typ, wo ich sage, scheiße, den hätte ich gerne mal getroffen.
Ja, also, ja.
Du hast ihn nie getroffen, oder was?
Ne, doch, also wir haben,
ach so.
Ich habe ihn, glaube ich, ein halbes Jahr vorher, habe ich mit Vicky Womit und mit Daphne Deluxe, habe ich in Plauen, irgendwo im Sächsischen, habe ich eine Open-Air-Geschichte gemacht. Und er war direkt vor uns dran. Ah. Und er hat natürlich volles Brett, volle Möhre durchgezogen.
Natürlich, ja.
Und so getan, als, und es war wahnsinnig heiß, gefühlte 80 Grad. Und obwohl Achim Mentl natürlich wirklich ein Star war, waren trotzdem kaum Leute da, weil es einfach, die standen dann alle so an der Seite, so im Schatten, so unter den Bratwurstständen und so.
Ja.
Aber er hat so getan, als ob der Platz mit 5000 Leuten belegt wäre und hat es durchgezogen, so wie man ihn kannte aus dem Fernsehen.
Ja.
Und danach ging er von der Bühne und Alter, und er so, ich schwitze wie ein Schwein, mir läuft die Brühe, die Poritze runter, Alter. Puh, hast du mal ein Bier? Nee, lieber kein Bier. Nee, gib mal lieber ein Wasser. Oh, kann nicht mehr. Oh, Schatten, Schatten, Schatten. So, und dann ging er schon, weil er war fix und alle. Aber er gehört zu dieser Generation der Arbeiter, sag ich mal, so Bühnenarbeiter.
Ja,
Angelika Mann ist auch so eine, oder ich glaube, das Grönemeyer, glaube ich, kann man auch dazu nennen.
Aber das, ich glaube, das wirklich, weil du das so gerade sagtest, der Vergleich mit Trude Herr, also er war die männliche Ost-Trude Herr.
Ja.
Also diese, weißt du, die man nicht so richtig ernst genommen hat und wo aber immer viel Herz dabei war, wo man sagte so, ja, das ist zwar jetzt nicht meine Musik, aber das scheint ja ein netter Typ zu sein.
Ja.
So, ne? Das gab's ja früher ganz oft. Ne? Früher war ja die Fernsehlandschaft, das war ja ein einziges Gekuschel. Ne, wenn man sich das angeguckt hat. Da gab es ja nicht jemanden, wo man sagte, das ist jetzt mein Feindbild oder so. Oder der macht Volksmusik, deswegen hasse ich den. Also das höchste der Gefühle war bei uns Heino. Weißt du, wo man sagte, das ist, da wollen wir überhaupt nichts mit zu tun haben. Aber wenn ein Peter Alexander auftauchte oder ein Kuhlenkampf oder so, das war das, oder ein Junke, dann war das okay für uns. Da haben wir nicht gesagt, das ist das Establishment, dagegen müssen wir sein.
Ich glaube, dass die Lager einfach da noch sich lockerer vermischen.
Ja.
Dass man da toleranter war. Ich meine, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Guck dir mal bei YouTube oder wo auch immer in den Mediatheken eine alte Folge Disco an mit Ilja Richter.
Ja,
wer da mit, da ist eben Heino dabei und Rod Stewart.
Und Kiss. Nee, Kiss durften nicht. Kiss durften ja nicht.
Nein, da sind dann irgendwelche, oder Susi Quattro und dann kommt dann irgendwie Dunja Reiter oder so. Also lauter Leute, was eigentlich gar nicht passt, weißt du?
Das war
eine merkwürdige Zeit. Oder selbst bei Musikladen waren dann irgendwelche Schlagerfuzzis und dann kam auf einmal irgendwie Jackson 5 oder so. Also das war das, ich glaube, und das ist eigentlich diese Lockerheit und dass man da einfach nicht so in Lagern denkt und einfach nicht sagt, ja, ihr macht Rock und ihr seid die Guten und ihr macht Schlager, ihr seid die Schlechten. Also das ist irgendwie...
Es ist generell dieses Zynische, wo wir ran müssen. Also wir beide sind ja auch in einem Alter, wo man sagt, oh, wir müssen jetzt aufpassen, weil wir keine zynischen alten Männer werden.
Ja.
Und dieses auch sich für was Besseres halten.
Ja.
Das ist auch was mich immer gestört hat. Also wo ich auch natürlich, als ich angefangen habe zu studieren und ins Theater gegangen bin, habe ich natürlich gesagt, ich gehe ins Theater oder ich fahre nach Wien und gehe ins Burgtheater und so weiter. Und dann habe ich zu Hause mir halt Star Trek Next Generation angeguckt. Diese Überheblichkeit und das ist halt die letzten 4 Jahre sind halt davon halt bestimmt worden. Wir sind besser als die und alles das, was ich mache, ist das Beste und die Besten und bla bla bla. So, nee, Alter, Leute, haltet mal den Ball flach. Es ist jetzt nicht die Zeit, um hier dicke Hose zu machen und Rapper und Bushido und ich fahre einen dicken Benz oder whatever. Das stört mich auch zwischendurch an den neuen Comedians auch teilweise, die dann, wo es dann nur um dicke Hose geht, so Leute, haltet doch mal ein bisschen den Ball flach. Natürlich sind wir jetzt werden auch Leute wieder sagen, wie kann er es wagen? Wir beide sind natürlich jetzt so ein bisschen auch Elder Statesman. Ne?
Yeah.
Kann man ja schon sagen. Also wir vor allen Dingen Betonung auf Elder, ja. Ja, und wir haben sehr viel erlebt und so. Ich glaube, du musst einfach sehr viel erlebt haben und sehr viele Höhen und Tiefen auch durchlebt haben, um jetzt sich mal ein bisschen zurückzulegen und zu sagen, so wir machen jetzt mal nicht den Lauten, wir lassen Watching the Wheels, wie John Lennon so schön gesungen hat.
Sehr, sehr schön. Das Problem ist bloß, was ich habe oder die Befürchtung, die ich eben habe, wenn ich über den Präsidenten nachdenke, dessen Namen nicht genannt werden darf, er ist eine Blaupause für viele, viele Menschen.
Ja, natürlich, natürlich.
Für viele, viele Politiker, für viele Staatsmänner, die denken, guck mal, weil natürlich, man darf ja eins nicht vergessen, er hat ja auch viel Zuspruch bekommen und viele Leute verwechseln diese Spontanität und dieses Unüberlegte mit Wahrhaftigkeit und mit Ehrlichkeit und mit, da sagt's mal einer, wie es ist und da sagt mal einer Worte, die auch ich verstehe Und das ist eben eine ganz schlechte Blaupause. Und deswegen, ich bin ja sonst wirklich ein Optimist, aber da mache ich mir Sorgen, dass wir leider das Erbe dieses Mannes, dessen Namen nicht genannt werden darf, also wirklich noch lange, lange mit uns rumtragen werden.
Ja, und da müssen wir, da sind Leute wie wir dann gefordert, die da so ein bisschen, oder so ein Menzel oder so ein Kalkofe, ja, die da so ein bisschen gegensteuern.
Stimmt. So,
das ist unsere Aufgabe in den nächsten Jahren. Apropos John Lennon, Phil Spector ist gestorben.
Stimmt.
War das nicht mal ein schöner Übergang? Phil Spector, lass uns nur mal kurz über Phil Spector reden. 81 Jahre alt geworden, Produzent von
erstaunlich, dass er so alt geworden ist, oder?
Erstaunlich. Und es gab
aber erzähl mal ein bisschen für die Leute, die nicht wissen, wer Phil Spector ist.
Phil Spector war ein Produzent, der die sogenannte Wall of Sound erfunden hat. Also eine Klangwand, ja, die Ronettes und You Lost That Loving Feeling und alle möglichen Sachen, viele Sachen produziert hat und dann auch irgendwann mal sich mit John Lennon angefreundet und John Lennon wollte dann halt, hat mit ihm auch zusammengearbeitet. Seine erste Platte, die Plastic Ono Band LP, die wurde von Phil Spector produziert und John Lennon hat dann gesagt, er soll jetzt auch die letzte Beatles-Platte machen. Er hat sich dann an Let It Be vergriffen, kann man gar nicht anders sagen. Also er hat die Tonbänder von Let It Be genommen und hat dann aus Long and Winding Road eine Schmalzstulle gemacht mit Geigen und allen möglichen Sachen und bis viele, viele Jahre später dann Let It Be Naked erschienen ist, wo man dann die Aufnahmen so hört, wie sie tatsächlich was in
gemeint und gedacht waren.
Gemeint, ja, das kann man bei den Beatles ja nicht sagen, weil die haben ja auch miteinander gekämpft und gerungen, aber Phil Spector war, glaube ich, noch so dieser letzte Schubs, der die Beatles über den Abgrund geschoben hat. Phil Spector war in vielen Bereichen ein bestimmt genialer Produzent, aber er war auch ein Psychopath und er war ein Mörder. Yeah. Er hat eine Frau umgebracht, er hat eine Frau ins Gesicht geschossen und deswegen sind diese Nachrufe, die man jetzt in den letzten Tagen halt auch gelesen hat, immer so ein bisschen so ein Eiertanz, so von wegen, ja, toller Produzent, aber verkanntes Genie und zerrissene Seele. Nein, er war ein Mörder. Ende. Er war ein Mörder, er war ein Arschloch und er hat es verdient, in den Knast zu kommen. Ende Gelände. So.
Leider,
trotzdem ist die Musikszene natürlich sehr, sehr stark geprägt worden von ihm und durch ihn. Und so viel sollten wir zu Phil Spector sagen und nicht, eigentlich nicht viel mehr.
Ja, das stimmt.
Außer, dass er ich habe, ja, pass auf, jetzt sind wir schon wieder so weit. Ich wollte noch über was ganz anderes reden. Und zwar, vielleicht können wir beim nächsten Mal darüber reden.
Ja.
Erstmal nochmal einen großen Dank an I.M. Heinrich, der uns einen Artikel geschickt hat. Wir haben beim letzten Mal ja über Queen's Gambit gesprochen, Damen Gambit.
Ja.
Und dass diese Netflix-Serie zum größten Teil in Berlin gedreht worden ist. Sie ist fast, also nicht ausschließlich in Berlin gedreht worden, aber sehr, sehr viel.
Richtig.
Und Nils hat uns einen Link geschickt über die ganzen Locations, über die ganzen Drehorte. Dieser Link, den kann man ab sofort auf unserer Facebook-Seite sehen.
Mhm.
Das kann man sich angucken. Mhm. Und es ist erstaunlich, wo das überall ist und in welchen Hotels und auch Brandenburg und so weiter. Da sind auch wirklich, also auch an der Messe dieses Hotel, was für, muss man sich mal vorstellen, was dann für Miami eingestanden ist, da wurden irgendwelche Palmen dazu reinkopiert. Also es wurde alles ganz, ganz clever gemacht. Sehr, sehr viel in Berlin gemacht. Queen's Gambit, wer es noch nicht gesehen hat. Dann möchte ich gerne beim nächsten Mal, lieber Thomas,
ja.
Ich habe nämlich einen Tatort gesehen, der heißt Der Tod der Anderen.
Ja.
Nachtigall, ich höre der Trapsen, das Leben der Anderen, der Tod der Anderen. Es geht um Ost-West-Beziehungen. Es ist ein Kölner Tatort mit Dietmar Bär.
Ja.
Und Klaus J. Behrendt.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast.
Noch nicht, aber wenn du mir den empfiehlst, dann schaue ich ihn mir in der Mediathek an.
Genau, ja, ich fand ihn jetzt, Tatort kann man immer sagen, weißt du, das sind 90 Minuten, kannst du nicht viel verkehrt machen. So, ist dann auch schnell vorbei. Ich habe mir dann auch den Tatort, ich habe versucht, den Stuttgart-Tatort anzugucken, weil da unser Freund Heinz-Rudolf Kunze einen kurzen Gastauftritt. Aber ich habe das kaum ertragen wegen der Sprache, weil das ist, weißt du, bei Schwäbisch, tut mir leid, liebe Schwaben, aber bei Schwäbisch kriege ich platt, plack. Ja, also wirklich,
ja,
da zieht sich bei mir, so, ne? Wie so eine Katze, die so ein Haarbüschel hoch. So. Das ist, ja, richtig. Das ist kein Dialekt, das ist eine Strafe. So, pass auf. Jetzt haben alle Leute in Schwaben verloren. Ist mir egal. Ich mag auch eure Mütter und alle möglichen.
Außer die Menschen, die in Geislingen an der Steige leben.
Geislingen an der Steige ist natürlich ein ganz anderes.
Rückst du mal Rekord.
das ist natürlich was
Martina
ganz anderes.
Brandl und Martin Rosengarten.
Aber wenn dann in dem Tatort so geschwebelt wird und dann auch keine Rücksicht genommen wird auf Leute, die das, ich sag jetzt mal normale Menschen, die das hören müssen, also Leute, die, oh, es ist diese Frequenz, glaube ich. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Man muss mal, ein Sprachwissenschaftler muss da mal rangehen und mal die schwäbische, der tödliche Ton. Wo war das denn noch? bei Kate Bush, The Sound That Killed People. Kennst du das Video, ja?
Nee.
Was? Du kennst das Video? Da spielt auch Hugh Laurie mit. Das war nur eine Single. Ich weiß gar nicht, Experiment Number so und so viel. Das kam nach The Hounds of Love raus.
Das war so, ja, 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 ja.
Und es ging um den Klang, der Leute umbringen kann. Und ich glaube, sie meinte Schwäbisch.
Aber weißt du, was auch, das muss Schwäbisch gewesen sein. Aber in dem Zusammenhang gibt es auch einen sehr, sehr schönen Satz, von John Irving, und zwar, er machte ein Geräusch wie jemand, der kein Geräusch machen will.
Das kann man dann so, das hört man dann sofort.
Ja, schön, oder? Aber ja, du, wollen wir nicht ganz zum Schluss noch mal kurz was über unsere Patreon-Seite sagen?
Gerne, aber wie gesagt, beim nächsten Mal reden wir über diesen Tatort.
Ja, ich habe mir Tod das auch, das war doch, ja? Fiese Teaser.
Das war der, ja, das ist schon mal, das ist auch, vielleicht, wenn ihr Bock habt, euch das anzugucken, das auf jeden, das könnt ihr machen. Das
der Film heißt Der Tod der Anderen, gibt's in der ARD-Mediathek.
Der Tatort heißt Der Tod der Anderen in der ARD-Mediathek. Ja.
Leute, also wir haben eine Facebook-Seite, da werden immer begleitend zu unserem jeweiligen Podcast
Begleitmaterial
nochmal zum Nacharbeiten zum jeweiligen
Darauf
Podcast.
Darauf weisen wir auch auf Twitter hin und auch auf unserer Instagram-Seite. Also ihr könnt
und
uns Und es gibt eine Patreon-Seite. So, und wir haben gesagt, wie können wir jetzt mal unseren Patreon-Freunden jetzt mal was Gutes tun?
Unterstützern.
Und unsere Patreon-Unterstützern, die uns finanziell so ein bisschen unter die Arme greifen, weil das kostet ja auch so ein bisschen was, so ein Podcast hier, ja. So, ne? Das muss man ja auch, ne? Ist ja nicht umsonst.
Natürlich.
Ne, muss man, ja, denkt man immer auch, ja, ich höre das so. Ja, aber da steckt halt auch Arbeit dahinter und es gibt halt auch Podcast-Gebühren und alles Mögliche.
Das ist wunderbar,
so. Ja. Und wir dürfen ja auch nicht auftreten, das nur nebenbei. Also, jeder, der uns bei Patreon unterstützt, bekommt eine Hennes Bender Live-DVD.
Mhm.
Ja, und zwar die Komm, geh weg DVD, die ich irgendwann mal produziert habe, zusammen mit Turbine. Und da sind auch, da ist ein Live-Programm von mir drauf. Da gibt's eine Bonus-DVD mit ganz viel Extras und es sind Gäste mit dabei. Ja. Unter anderem Jochen Malmsheimer, Bernhard Hoecker, Badesalz. Es gibt dann ein Interview mit Badesalz. Und es gibt einen durchgehenden Audiokommentar für Komm, geh weg, für das Live-Programm. Und zwar mit Hennes Bender und Thomas Nicolai.
So sieht's aus.
Wir haben einen gemeinsamen Audiokommentar eingesprochen in Berlin damals und den kann man nur auf dieser DVD hören. Ich weiß nicht, ob es das Programm irgendwo bei YouTube gibt, ist mir auch scheißegal.
Ist da eigentlich noch das Plakat dabei, das sexy Plakat?
Das sexy Plakat ist dabei, ist ein sexy Poster dabei.
Da ist ein sexy Poster dabei, Leute.
Genau, also, und jeder Patreon-Unterstützer, der das möchte, ja? Ist freiwillig, kann diese DVD erwerben. Falls es Leute gibt, die diese DVD schon haben, ich habe noch eine andere DVD gemacht, Live in der Stadt, die es nicht gibt. Die würde ich dann alternativ anbieten. Also,
oh, das ist aber sehr großzügig.
Schreibt uns bitte über Patreon, also über unsere Patreon-Seite,
ja.
Nicht über irgendwelche E-Mails, sondern über unsere Patreon-Seite, ob ihr diese CD haben, diese DVD haben wollt,
ja.
Und wo wir die dann hinschicken können. Ich signiere die dann auch noch. Ja.
Boah.
Ich setze noch einen drauf, ich signiere die auch noch. Einfach so als Dankeschön in diesen grauen Zeiten, wo man keine Live-Comedy haben kann, für unsere Unterstützer. Und vielleicht regt es ja den einen oder die andere an, zu sagen, ach, da will ich aber auch eine haben. Dann unterstützt uns einfach bei Patreon.
Ja,
einfach
also mal so. Man darf eins nicht vergessen, ne? Also wenn ihr uns unterstützt, dann habt ihr auch was davon. Also es ist
auf
jetzt
jeden
wirklich
Fall.
Nicht, also eigentlich ist es, das ist eine Win-Win-Situation.
Es ist eine Win-Win. Also wer uns unterstützt, der hat bereits gewonnen.
Ja, total.
Ja, also das nur, also wie gesagt, wenn ihr wollt, dann bei Patreon schreibt uns Adresse und Namen und dann schicken wir die euch und Porto nehmen wir auf uns und ein DVD sowieso auch. Gerne an euch und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal, lieber Thomas.
Oh ja.
Wenn wir über den Tatort reden und mal überhaupt über diese ganze, es gab ja dann, haben wir noch nie drüber gesprochen, über hier eure Tatort-Version, über die Ossi, wie ist das, Notruf 1, nee, wie ist das denn?
Polizeiruf 110.
Polizeiruf 110, war genau. Das schon vor der Wende?
Ja, ja, nee, na klar, na, natürlich.
Das heißt, ihr hattet auch 110 als
Ja, genau, den Polizeiruf 110, aber darüber reden wir das nächste Mal.
Reden wir beim nächsten Mal.
Guck mal, wir sind schon bei einer Stunde zwei oder einer Stunde drei oder so, also wir sind schon richtig lang.
Es war mal wieder ein Fest.
Es war wirklich, und es war mir nicht einerlei.
Oh nein, das wohl nicht.
Aber ich glaube, jetzt reicht es, oder?
Ich glaube, schönen Gruß an alle da draußen und ja. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wenn Sie Dr. Bob wieder sagen hören, willkommen bei Blühende Landschaften.